Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der australischen Dirigentin Simone Young, Gastgeberin ist Ulrike Schnalberg. Guten Tag.
Guten Tag.
Ein voller Tag bei Ihnen, ein normaler Tag. Wie sieht der aus? Wie sah der heutige Tag bis jetzt aus?
Ja, jeder Tag ist voll und jeder Tag ist ganz anders. Ich habe hier in Hamburg eine Doppelfunktion an der Hamburgischen Staatsoper. Ich bin GMD zwar, aber ich bin auch Intendantin. Heute bis jetzt war viel mehr Intendantentun als GMD, aber das ändert sich gleich. Ja, es gibt Besprechungen, es gibt Planungsbesprechungen, es gibt Sitzungen mit dem Betriebsrat, es gibt viel Korrespondenz zu erledigen. Ich muss heute Abend eine große Rede halten, die muss auch vorbereitet werden. Zwischendurch werde ich eine kurze Ensembleprobe Othello machen für die morgige Vorstellung. Und ich begann den Tag im Opernhaus um 10 mit einer Chorprobe Palestrina, was die Vorbereitung für die nächste Premiere war. Aber eigentlich der Tag begann schon um 7 mit den Aufschreiben von dieser Rede für heute Abend.
Ein volles Programm, wenn man Sie dann erlebt in Ihrer Funktion rein als Musikerin und Sie stehen im Orchestergraben und dirigieren, dann sieht man nichts von Ihnen, sondern man sieht ein weißes Stöckchen. Was ist das für einen Dirigentenstab, den Sie haben?
Einen normalen aus Holz.
Den man einfach so, oder den Sie einfach so kaufen und wenn er kaputt geht, geht er überhaupt kaputt, dann einen neuen kaufen oder ist das was ganz Wichtiges?
Ja, es ist schon was ganz Wichtiges, weil ich sehr bevorziehe, einen ganz leichten Taktstock zu haben, nicht zu lang, mit einem Griff lieber aus Holz als aus Kork, aber ja, es ist normale Werkzeug. Ich hatte manche, die für mich gefertigt wurden in New York. Jetzt habe ich jemanden in Wien, der für mich die fertigt. Aber 10 Stück gleichzeitig. Wenn man so viel macht wie ich, am Ende von der Vorstellung schlägt man den Taktstock in der Partitur, schmeißt es in eine Tasche und ja, die gehen schon schnell kaputt.
Sie dirigieren mit vollem Körpereinsatz.
Ja.
Aber auch mit leisesten Bewegungen. Kleiner Finger zeigt dem Orchester, was es zu tun hat an dieser oder jener Stelle. Es gibt aber auch Dirigentinnen und Dirigenten, die tun das ganz ohne Taktstock. Warum brauchen Sie einen oder warum benutzen Sie einen?
Es gibt auch Leute, die nur mit den Fingern essen. Es ist mein Werkzeug. Ich bevorzuge, mit dem Taktstock zu dirigieren. Manche bevorzuge, ohne zu dirigieren. Das ist eine ganz persönliche Sache.
Und ich überlege mir auch, was das für ein Körpereinsatz ist, wenn man eine Oper dirigiert, wie Sie das ja häufig tun, und wirklich 2-3 Stunden in dieser Höhe auch die Arme bewegt. Das ist Sport, oder?
Es ist Sport. Also ich habe einen sehr guten Therapeut, den ich wöchentlich sehe für Akupunktur und Massage. Und ich brauche bei ihm nur das Wort am Telefon zu flüstern, Wagner. Und dann weiß er, dass er volle Aufgaben hat für unser nächstes Treffen. Ja, also wenn Sie denken, Sie heben die Arme hoch und schwingen die durch die Luft, auch nur ein bisschen für Strecken bis zu 2 Stunden oder 2,5 Stunden bei Rheingold ohne Pause, das ist schon anstrengend. Wir Dirigenten haben meistens alle Rücken wie Langstreckenschwimmer.
Und trotzdem vergessen Sie es wahrscheinlich während des Dirigats, weil Sie dann ganz in der Musik sind.
Ja, weil die Gestik ist nicht ein Zweck für sich. Die Gestik ist absolut mit dem Klang verbunden. Jede Geste soll ein gewisser Klang, eine gewisse Art der Zusammenspielen, wie man ansetzt, wie man aufhört, soll das hervorrufen aus dem Orchester. Es wäre Choreografie, wenn es anders wäre. Also es ist wirklich ein zwecksgebundene Geste, das dann total mit dem Klang verbunden ist.
Ich habe über Sie gesehen in einem Filmporträt, dass Sie als junge Frau Florett gefochten haben. Mhm. Das wurde da erzählt. Mhm. Das Florett ist ja auch ein Stab, wenn Sie so wollen, ein verlängerter Arm. Kann man das vergleichen, das Dirigieren mit einem Taktstock und das Fechten mit dem Florett?
Das, was man vergleichen kann oder eher als Gegengewicht stellen kann, ist, dass hauptsächlich beim Dirigieren will man den Intention vorweg zeigen. Also eigentlich, es hängt sehr viel in dem Auftakt und mit dem Einatmen zu tun, was danach kommt. Genau das Gegenteil will man beim Fechten. Also man will auf keinen Fall so irgendwie telegrafieren, was man vorhat.
Im Gegenteil, man will ja taktisch sich verstecken, genau, und den anderen besiegen.
So ist es. Und insofern, ich fand das als Studentin, als Jugendliche ganz interessant, weil es hat mir sehr geholfen, den Auftakt als separate Element betrachten zu können und den sehr analytisch, sehr kritisch anzuschauen. Ja, sonst ist Fechten einfach ein fantastischer Sport.
Den Sie immer noch betreiben?
Leider nicht mehr, nee.
Aus Zeitgründen vermutlich.
Ja, aus Zeitgründen geht kaum was, außer einfach die Arbeit. Ja.
Außer die Arbeit. Und zu der zählt auch, dass Sie Hochschulprofessorin sind. Wenn Sie übers Dirigieren lehren, dann geht es ja auch darum, Sie sprachen von der Gestik, Simon Yang, dass jeder seine eigene Gestik auch entwickelt. Wie geschieht das oder wie ist es bei Ihnen geschehen?
Jein. Ich bin Autodidaktin, ich habe nie Dirigierunterricht gehabt, aber ich war Pianistin und habe Komposition studiert und die damit verbundene Analyse, Theorien und so weiter. Über Klavierspielen, Korrepetieren kommt man den altbewahrten Weg durch den Opernhäusern dann am Ende zum Dirigent werden. Das war den Weg, den Karajan gefolgt ist, den Scholti gefolgt ist. Das ist wirklich der altbewahrte Weg, Dirigent zu werden. Und meine Lehrtätigkeiten sind mehr, ich habe einen Ehrenprofessor hier, das geht mit dem GMD zusammen und die Dirigierklasse kommt dann häufig in meine Proben und dann wir setzen uns zusammen danach und diskutieren über dem, was passiert ist. Ja, jeder Körper ist anders. Jeder Mensch ist auch anders und hat seine eigene Körpersprache und eigene Gestik. Aber Dirigieren hat auch eine Technik. Es ist auch eine Sprache. Es gibt eine ganz klare Vorgabe, wie ein Eins aussehen soll, wie ein Auftakt aussehen soll. Und das muss man lernen, muss man üben und trainieren. Wie man das macht, wie man das mit dem Klang Vorstellung verbindet und mit der Wille transportiert, das, was man haben will, durch eine einfache Gestik, das hängt viel mehr zu tun mit, wie man den Kopf aufbaut und nicht reine vorm Spiegel stehen und schauen, wie sieht diese Gestik aus. Das ist, ja, dann landen wir wieder bei der Choreografie.
Ja, und es ist ja so, dass jedes Musikwerk unterschiedlich klingt, je nach Dirigat.
Das stimmt.
Je nach Interpretation.
Ja, es gibt eine gewisse Vorgabe. Das ist das Material, das man sehen kann, das man lesen kann. Aber meistens gibt es sehr viel Platz für persönliche Interpretation. Wenn man denkt, was ist ein Ton? Es ist eine Mischung von Lautstärke, von Farbe. Man muss immer über Farbe reden, wenn man von Ton spricht. Dazu kommt, wie verbinde ich diesen Ton mit dem Ton davor und den Ton danach? Dann ist man in der Phrase drin. Ist das ein stehendes Tempo? Ist das ein Tempo, das sich nach vorne bewegt? Ist das ein Tempo, das sich Platz nimmt? Das sind alle Sachen, die nicht hundertprozentig klar vorgegeben werden. Und da hat man viel interpretatorischer Raum als Dirigent.
Das heißt, Sie gehen auf drei Ebenen, mindestens auf drei Ebenen, in Kontakt mit dem Werk, nämlich mit dem Werk an sich, dann mit Ihrem Orchester und mit dem Publikum.
Ja, absolut.
Klingt unglaublich komplex. Was begünstigt oder auch was stört diese Einheit?
Es ist komplex, aber am Ende ist doch einfach, weil die volle Konzentration auf dem Klang ist. Eigentlich am Ende ist der Klang alles, weil durch den Klang findet man die Tempi, die dynamische Veränderungen und dadurch auch dann den Struktur von einem großen Werk. Das muss man alles schon im Kopf sehr klar haben, aber das entsteht durch, wie man mit dem Klang arbeitet. Für mich ist das Publikum zwar ein lebender Teil der Aufführung, aber das Publikum nehme ich eigentlich nicht so richtig wahr. Bis auf, wenn sie richtig stören mit viel Husten oder ein Handy klingelt. Das ist ja ganz furchtbar. Aber eigentlich, das für mich in dem Moment des Dirigierens ist die Kommunikation von dem, wie ich dieses Material hören in meinen Kopf und den stetigen Vergleich zwischen diesem quasi Tonband, die bei mir im Kopf läuft, und dem, was ich dann vom Orchester höre. Und das ständiges Anpassen und Anführen von den Phrasen, das ist das, was meine volle Konzentration in Anspruch nimmt.
Simone Yang, Sie haben Musik mitgebracht. Und ja, das ist auch spannend, mal zu hören, welche wir da hören in der kommenden Stunde. Die erste ist von Peter Tschaikowski. Was hören wir da und warum haben Sie es ausgesucht?
Ja, wir hören dann den letzten Satz von seiner 6. Symphonie, dirigiert von Mravinsky mit dem damals genannten Leningrad-Symphonieorchester. Ja, Tschaikowskis 6. Irgendwie, ich habe einen besonderen Bezug zu den 6. Symphonien von verschiedenen Komponisten. Die 6. von Bruckner ist mein Lieblings-Bruckner-Symphonie. Die 6. von Mahler ist mein Lieblings-Mahler-Symphonie. Und die 6. von Tschaikowski war die erste Symphonie, die ich als Kind live gehört habe. Und es blieb bei mir fest in Erinnerung. Und die Aufnahme mit Mravinsky war die erste Schallplattenaufnahme, die ich selber gekauft haben und dann jahrelang gelebt habe. Und die Symphonie habe ich zum ersten Mal vor 2 Jahren selber dirigiert.
Dann hören wir jetzt einen Ausschnitt aus dem letzten Satz mit Mravinsky, Ihre erste Begegnung mit einer Symphonie. Der Anfang des Finalsatzes aus der Symphonie Nummer 6 von Tschaikowski, Pathetik, hier am Dirigentenpult Jewgeni Mravinsky. Mein Gast hier im Doppelkopf heute ist Simone Yang, Intendantin der Hamburgischen Staatsoper und hamburgische Generalmusikdirektorin. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Sie haben erzählt, das war Ihre erste Symphonie, die Sie gehört haben. Wie alt waren Sie da?
Ja, ich war 12 Jahre alt. Ich kam nicht aus einem musikalischen Elternhaus, habe Klavierunterricht gehabt, wie jede braves Mädchen aus dem Mittelstand. Und ein Freund meiner Mutter hat eine zweite Karte gehabt für ein Konzert und hat es mir angeboten. Ich war sofort völlig von dieser Musik, von diesen Klängen befesselt. Und ich habe immer noch das Bild vor den Augen. Wir saßen ganz oben, also 4. Rang. Und das Orchester schien ein halber Kilometer weit weg zu sein. Aber dieser Klang war für mich ein völlig neue Welt.
Hat sie gegriffen, obwohl es so weit weg war.
Ja.
In dem Fernsehporträt, das ich schon erwähnt habe, erzählten ihre Eltern, dass sie schon als kleines Baby mit 9 Monaten angeblich sich zu Musik bewegt hätten. Musik in ihrem Blut, obwohl ihre Eltern keine Musiker sind?
Ja, ich weiß, meine Mutter erzählt diese Geschichte, aber ich weiß nicht, wie viele Wahrheit dran liegt. Das kann irgendwie eine liebevolle Fantasie geworden sein. Ich weiß es nicht. Also jedes Kind hat einen sofortigen Zugang zu Musik auch. Man merkt, also Babys reagieren schon vor der Geburt zur Musik. Mein Vater ist sehr künstlerisch veranlagt und ist einfach aus der Generation, die Möglichkeiten nicht hatten, Musikunterricht, Instrumentunterricht zu haben. Ja, ich hatte den Vorteil, ich ging zu einer guten Schule, da waren gute Musiklehrer und ich wurde langsam herangezogen.
Und das Klavierspielen, wie haben Sie das gelernt? Einfach, weil Sie es wollten oder weil Ihre Eltern sagten, das macht man halt so, Blockflöte, Klavier, so diese übliche Karriere?
Nein, ich wollte es unbedingt. Meine Großmutter hat ein Klavier und ich habe sehr früh gezeigt, dass ich dafür ein starkes Interesse hatte. Und wie gesagt, wir kamen aus dem so Mittelstand, aber viel Geld war nicht übrig. Und es blieb immer die Abmachung, dass wenn ich mich für Klavierspiel nicht mehr interessieren würde, dann würden wir auch das Ding verkaufen. Aber das Instrument habe ich noch, das steht im Zimmer meiner Tochter.
Das heißt, Sie haben fleißig geübt.
Ja.
Und mit 24 bereits, 1985, Sie hatten schon eine Musikausbildung abgeschlossen zu dem Zeitpunkt?
Ich habe eigentlich keine Ausbildung, keine Bachelor's Degree abgeschlossen. Ich war, wie gesagt, keine sehr orthodoxe Studentin, hatte ein super Abi geschrieben und alle waren empört, dass ich dann Musik studieren wollte. Ich sollte brav Medizin oder Jura machen. Ich habe dann Komposition studiert und Klavier und Flöte und habe alles mitgemacht. Und das meisten Spaß hatte ich beim Sänger begleiten. Und am Ende vom ersten Jahr bin ich einfach weggegangen aus der Musikhochschule. Das hat mich dann nicht so interessiert. Das war sehr unflexibel damals. Heute ist ganz anders. Und ich wusste nicht eigentlich, was ich werden wollte. Und habe dann mir selbst weitergebracht mit Büchern, mit Lesen und dann mit Fernstudium von England. Und ein paar Jahre später ging ich zurück und habe dann ein Diplom in Repetitorenstudien gemacht, ein Jahr, und hatte sofort ein Engagement in der Oper als Repetitorin. Das hieß, ich habe es eigentlich gekürzt. Hätte ich ein normales Studium gemacht, wäre ich erst mit 24 fertig. So wurde ich schon mit 22 an der Oper engagiert.
Und mit bereits 24 standen Sie aus purem Zufall im Orchestergraben des tollen Sydneyer Oper, weil ein Kollege erkrankt war.
Ja, genau.
Also, da ist Ihnen aber das Herz trotzdem geflattert, oder?
Ja, total. Selbstverständlich. Ich hatte bis dahin schon ein bisschen dirigiert, aber eher im Laienbereich mit so Laiengruppen. Gilbert und Sullivan ist in Deutschland kaum bekannt, aber in englisch sprechenden Ländern, vor allem die alten englischen Kolonien, ist Gilbert und Sullivan wirklich ein Teil des normalen Unterrichts und so in der Schule, genau wie Shakespeare. Und das sind kleine Operetten von dem Jahrhundertwende, sagen wir mal, Ende der viktorianischen Zeit. Die sind sehr witzig, die haben hübsche Texte und vor allem, die haben begnadete Musik. Der Sullivan war ein Mendelssohn-Stipendiat, nur der hat leider eine große Begabung für die leichtere Musik. Seine schweren, ernste Sachen sind nicht besonders interessant. Und eins von diesen Stücken, Mikado, stand auf dem Spielplan der Oper in Sydney. Und ich war dort Repetitorin und habe die ganze Studiumarbeit gemacht mit den Sängern. Und an dem Tag wurde der Dirigent krank und ich musste einspringen. Das war mein erster großer Auftritt als Dirigent.
Ja. Und ich vermute, Sie sind nicht durchgefallen. Das Publikum war begeistert.
Publikum war begeistert, Orchester hat sehr unterstützt und daher kam ich danach auch mehrere Engagements.
Das hat Sie dann relativ schnell nach Deutschland geführt. Ein Stipendium, glaube ich, auch?
Ja, Australien ist ein traumhaftes Land und Sydney ist eine wunderschöne Stadt. Und diese Gebäude ist traumhaft von draußen. Drinnen ist es wirklich sehr mangelhaft und man bastelt herum seit 40 Jahren dran.
Was die Akustik betrifft?
Was die Akustik betrifft, was der Platz im Orchestergraben betrifft, was der Platz auf der Bühne betrifft. Also es ist wirklich sehr mangelhaft. Und wenn man nur das kennt, das war meine einzige Erfahrung, wie ein Orchester in einem Orchestergraben klingt. Meine einzige Erlebnis war, wie dieses Orchester da in diesem schrecklichen Orchestergraben klingt. Und man muss, auch wenn man es nicht wollte, man musste nach Europa und Erfahrungen sammeln. Und das war damals 1986. Und wir haben damals, mein Mann und ich, wir haben damals gesagt, wir machen das jetzt für 2-3 Jahre.
Da waren Sie jung verheiratet mit 25.
Ja. Und ja, wie gesagt, das war 86. Und was haben wir jetzt? 2011 und sind immer noch da.
Eine ganz wesentliche Station, eine Station eines musikalischen Mentors, würde ich ihn mal nennen, für Sie ist Daniel Barenboim, dem Sie dann auch schon relativ bald begegnet sind. Erst waren Sie an der Oper in Köln und dann kamen Sie zu ihm, der an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin arbeitete, und haben ihn auch begleitet oder mitgearbeitet bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth.
Ja.
Was mich interessiert, was haben Sie vor allem bei Barenboim gelernt oder durch ihn?
Eine Kompromisslosigkeit, was Klang angeht. Heutzutage gibt es eine große Diskrepanz, weil Künstler immer mehr politisch agieren müssen, um finanziellen Sachen, Sicherheit für Institutionen zu sichern und so weiter, medial wirksam zu sein.
Weshalb Politiker, Sie netterweise heute gekommen sind und heute Morgen ja diese Arbeit verrichtet haben, von der Sie vorhin berichtet.
Ja, also in dem Form ist das sehr sympathisch, aber es gibt auch andere Gespräche, die man einfach durchführen muss. Und da ist schon eine Diskrepanz, weil ein Politiker, ein Mensch, der politisch agiert, muss ständig bereit, Kompromisse einzugehen. Ein Künstler hat kein Recht, Kompromisse einzugehen, sonst verdient er nicht den Namen Künstler. Man muss einen festen Wille haben, eine feste Entschlossenheit, wie man ein Werk hören und sehen möchte. Ohne dies kann man das nicht weiter vermitteln, auch. Und diese Kompromisslosigkeit, was Klang und Phrasierung und Struktur angeht, habe ich bei Barenboim sehr bewundert. Schon früher als Pianist und dann, als ich ihn assistiert habe, dann als Dirigent. auch ja seine Hingabe. Er ist für mich der komplette Künstler einfach. Handwerk gehört dazu, Intellekt gehört dazu, Engagement, Schweißarbeit gehört alles dazu. Aber das sind alle nur die Werkzeuge, die am Ende freien Lauf geben soll zu einer Spontanität und Inspiration. Aber Spontanität und Inspiration ohne Werkzeug, ohne Handwerk, ohne Disziplin, ohne Arbeit, ist dann pure Sentimentalität. Und diese Verbindung von einem hochagilen Intellekt, ein wachen analytische Sicht zu jedem Partitur und dann die Fähigkeit, darüber zu stehen und frei, spontan zu interpretieren. Das ist das, was ich bei Barenboim so sehr geschätzt habe und worauf ich ziele selber.
Nicht, wie er etwas macht, hat er Ihnen vermittelt, sondern warum er etwas macht. Ist das die Zusammenfassung?
Ja, also der Barenboim ist wirklich einmalig in unserem Beruf, weil er jetzt quasi eine ganze Generation von Dirigenten quasi in die Welt geschickt hat. Wenn man jetzt heutzutage rumschaut an Leuten, die mal seine Assistenten waren, darunter zählt man Tony Papano, Chef in Covent Garden, der Christian Thielemann, der John Fiore war lange Jahre in Düsseldorf, ist jetzt in Oslo, der Asche Fisch, der Philippe Jourdan, der jetzt in Paris ist, und ich, wir sind alle eine ganze Generation von Dirigenten, höchst unterschiedlich als Menschen, höchst unterschiedlich als Figuren, als Typen und alle sehr erfolgreich, auch in unterschiedlichen Repertoiren, wobei ich glaube, was uns alle verbindet, ist eine große Liebe zu Wagner. Und was Daniel uns beigebracht hat, ohne uns zu unterrichten, aber von seinen eigenen Redensart und Interpretationsfähigkeiten, der ist ein brillanter Vermittler auch von dem, was er tut. Das, was er uns beigebracht hat, ist nicht, wie man was tut oder was man tut, aber unser Denken zu erweitern, damit man versteht, warum. Und ich glaube, das liegt an dem Kern von allem guten Unterricht, oder?
Absolut. Und dann haben Sie sich selber ein wunderbares Geburtstagsgeschenk gemacht. Am 2. März 2011 sind Sie 50 geworden, Simon Young. Und da haben Sie sich kein Wagner, sondern ein Liszt-Klavierkonzert geschenkt, in dem Sie Daniel Barenboim hier nach Hamburg holten und selbst dirigierten. Mhm. Das muss sehr berührend gewesen sein.
Ja, war es auch. Es war das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet hatten in diesen Form. Und das Idee ist daher gekommen, weil ich bei Daniel auf ein Geburtstagsfeier war und hat das fast als Witz vorgeschlagen. Na schau, in 3 Jahren werde ich 50, da musst du unbedingt kommen und mit mir was spielen. Und war völlig überrascht, wenn das eine Wirklichkeit wurde. Der hat dann gleich beide Liszt-Klavierkonzerten gespielt und wir haben ein gesamtes Liszt-Programm, was passte, weil der wichtigere Geburtstag des Jahres war Liszt. Und insofern war das sehr passend. Ich war sehr nervös, muss ich sagen. Viel mehr nervös als bei jedem anderen Solist. Ich glaube, es geht jedem Musiker so, wenn die neben dem Mentor oder Lehrer dann stehen. Und es war für mich wirklich eine wunderbare Sache, dass der Daniel so euphorisch war nach diesen Konzerten. Und gleich fingen wir an zu sprechen, was wir alles noch zusammen machen wollen.
Wie schön, ja. Wie schön. Jetzt hören wir aber das, wovon Sie gerade erzählt haben, nämlich Ihr erstes Dirigat in Sydney im Orchestergraben Gilbert und Sullivan. Diese kleine, komische Oper, die wir hier in Europa kaum kennen.
Ja.
Ein Stück mit 3 kleinen Mädchen.
Ja, es heißt The Mikado. Es ist in Japan gesetzt, aber hat mit Japan wenig zu tun. Es ist eine sehr witzige Geschichte von einem Prinz, der sich verliebt in ein junges Mädchen und der geht auf der Suche nach ihr, verkleidet sich als zweite Posaune und geht von Stadtband zu Stadtband und wird verurteilt, weil der Haupthenker und Hauptrichter ist dem gleichen Mädchen selbstverständlich verliebt, aber es kommt alles gut aus am Ende.
Na Gott sei Dank.
Und die 3 kleinen Mädchen sind 3 Schulmädchen, die jetzt mit der Schulzeit fertig sind und planen alles, was die für Unfug jetzt anstellen können.
3 Little Maids, Gilbert und Sullivan.
Little maids from school are we, girt to school, go well can be, filled to the brim with girlish glee. 3 little maids from school, everything is a source of fun.
you sing, for we care for none. Life is a joke that's just begun. Two little maids remain and they won't have to wait very long, they say. Three little maids from school.
Three little maids from school.
Three little maids who all unwary come from a lady's seminary. Free from a genius tutelary. Three little maids from school. Three little maids from school.
Ich kann mir wirklich vorstellen, wie Sie als junge Frau im Sydneyer Orchestergraben standen und vielleicht auch ein bisschen gelacht haben oder vielleicht auch nicht vor lauter Anstrengung. Simone Young ist mein Doppelkopfgast. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Erinnern Sie sich an die Zeit jetzt, wenn Sie diese Musik hören, oder ist schon so viel passiert, dass das eigentlich nicht mehr wahr ist?
Ja, aber ich erinnere mich sehr genau an diese Zeit, vor allem an diesen Stücken, weil die habe ich alles während der Schulzeit auch aufgeführt. Ich war in einer Mädchenschule und wir haben das teils alleine gemacht und manchmal dann mit der Nachbarschule, mit den Jungs haben wir das aufgeführt. Ich habe Klavier gespielt und Flöten gespielt, im Chor gesungen, also wirklich alles und Bühnenbild gebaut, Kostümen genäht, wirklich alles, was zum Theater gehört. Und das war für die weitere Laufbahn als Theatermensch total wichtig, weil in einer Mädchenschule gibt es dann keine Aufgaben, wo man sagen kann, aber ja, das sollen die Jungs tun. Wir müssten alles tun. Da hat man wirklich jede Seite, wenn auch nur auf dem Schulniveau, jede Seite des Theaters auch mitlernen müssen. Und das war schon sehr prägend, sagen wir mal so. Auch diese frühen Jahre in der Oper waren, die 80er Jahre in Sydney waren sehr aufregend. Die Oper, auch wenn platzbedingt gewisse Schwierigkeiten hatten in der Oper, das waren Glanzjahren für die Oper in Australien. Da war die Sutherland jedes Jahr zu Gast mit ihrem Mann Richard Bonning, der ein begnadeter und sehr viel wissender Mensch ist, was die Musik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem anging. Da war der Charlie McCarris leider letzten Sommer verstorben. Er war jedes Jahr da, entweder für Wagner im Konzert oder Janáček im Theater oder Mozart. Er hat einen sehr klaren Zugang zu Mozart mit seinen eigenen Interpretationen von Verzierungen und so weiter. Da war ein junger australischer Dirigent, der vorher 10 Jahre in Deutschland war, Stuart Challander, der leider auch sehr jung gestorben ist. Aber der war ein begeisterter zeitgenössischer Musikliebhaber. Und Carlo Felice Cellario, großer italienischer Meister, hat jedes Jahr 3 Monate bei uns gebracht mit Verdi und Puccini. Also da hatte ich von jeder Branche der Opernliteratur eine so starke Quelle und so starken Einfluss, dass ich in kürzester Zeit sehr viel aufnehmen konnte.
Und das zeigt sich auch heute in Ihrem Programm hier in Hamburg. Ja. Diese ganzen Einflüsse kann man immer wieder dem Programmheft entnehmen.
Ja, wobei da ist was anders. Ich bin der Meinung, dass ein großes Haus wie Hamburg ein sehr facettenreiches Programm bieten soll. Wir pflegen, vor allem in diesem Jahr feiern wir 333 Jahre seit dem Entstehen eines Opernhauses in Hamburg. Und unsere Aufgabe ist, die beste Oper zu liefern. Aber alles vom Barock bis zum Zeitgenössisch. Und das finde ich absolut wichtig, dass ein großes Haus wie dieses genau diese Bandbreite an Repertoire pflegt.
Und zeitgenössische Oper ist auf Ihrem Programm zu lesen von einem australischen Kollegen, die Oper Bliss von Brad Dean.
Ja, genau. Das war die erste Premiere der laufenden Spielzeit. Brad Dean war 13 Jahre lang Bratschist bei den Berliner Philharmonikern. Insofern teilen wir eine gemeinsame Herkunft, aber auch eine gemeinsame, neu gefundene musikalische Heimat. Und ich habe viel von Brads Musik aufgenommen. Der Brad ist auch ein Lieblingskomponist von Simon Rattle. Claudio Abbado hat auch Stücke von Brad aufgeführt. Also der hat auch den Gravemeyer-Preis gewonnen, fast das höchst dotierte Kompositionspreis. Er schreibt eine Musiksprache, die neu ist, die lebendig ist, die farbenreich ist, aber die absolut seine Wurzeln in der deutschen Romantik findet eigentlich. Und daher ist das eine Sprache, die mir sehr nahe liegt.
Und die australischen Wurzeln in Ihrer Person, Simone Young, wie zeigen die sich in Ihrer Musik?
Die zeigen sich wahrscheinlich nicht in der Musik, aber mehr in meine persönlichen Eigenschaften. Wir sind ein Pioniervolk. Wir verstehen das Wort, es geht nicht, die Phrase, es geht nicht, das verstehen wir nicht. Das gibt's bei uns nicht. Oder das sollen wir lieber die Finger davon lassen. Wir sind abenteuerfreudig, wir sind versuchsfreudig, wir wollen Neues entdecken und wir lassen uns nicht leicht von irgendwas abschrecken.
Ich habe in diesem jetzt schon zum dritten Mal von mir zu erwähnenden Film gesehen, dass Sie bei einer Cosi fan tutte-Inszenierung, die auf die 60er Jahre übertragen war, dirigierten und gleichzeitig Hammerklavier spielten.
Ja.
Und da haben Sie so ein paar witzige musikalische Zitate von den Beatles eingeflochten. Passt das in das, was Sie gerade sagten?
Ja, ich glaube schon. Aber das hatte mehr mit dem Stil der Inszenierung zu tun. Das war die Cosi fan tutte, inszeniert von Doris Dörrie in Berlin an der Staatsoper unter den Linden. Und das befand sich alles in den 60er Jahren, im ersten Hälfte in Mary Quant House. Alles perfekt, alles auf den letzten Stand. Und im zweiten Hälfte, wo die Liebhaber verkleidet sind. Es geht alles um Liebe, so Anfang der Hippie-Zeit. Und da fand ich das passend, dann ein paar Beatles-Zitate hineinzuführen, einzufügen in den Hammerklavier-Rezitativen. Der Mozart selber hat immer seine Stücke vom Hammerklavier aus dirigiert und hat immer geschaut, welche Kollegen im Zuschauerraum saßen, und hat sich immer den Spaß erlaubt, kleine Zitate, die eine gewisse Bedeutung haben würde für den Kollegen im Zuschauerraum, da auch mit einzuwirken. Also stilistisch ist es auch ganz richtig, wenn vom Zeitalter her etwas anachronistisch.
Geht nicht, gibt's nicht, Simon Young, das haben Sie gerade gesagt. Dazu gehört vielleicht auch, dass Sie 2009 zusammen mit den Hamburger Philharmonikern die Hansestadt zum größten Konzertsaal der Welt gemacht haben, indem Sie vom Hamburger Michel aus dirigiert haben. 100 Musiker an 50 Standorten. Muss man auch ein bisschen verrückt sein, um so eine Idee zu haben.
Es war eine verrückte Idee, die kam von Milene Ivkovic, unsere Direktor von Marketing. Und das Idee war, wir sind das Orchester der Hansestadt Hamburg. Wir wollen jetzt raus in die Stadt gehen. So viel in klassische Musik hat damit zu tun, die Schwelleangst von Menschen irgendwie zu eliminieren. Manche Leute sagen nach wie vor, sie trauen sich nicht im Konzertsaal zu gehen oder nicht in die Oper zu gehen. Da ist kein Platz für mich. Da sind die Leute alle so schickimicki und das ist für mich nichts. Das ist ein Blödsinn und zeigt nur einen Mangel an Erfahrung. Und um dies zu überwinden, kam Milena auf die Idee, dass wir dann raus in die Stadt gehen und mit der neuen Technologie dann auch was Witziges und Originelles anstellen. Und die Musiker einzeln oder in Paaren waren verteilt durch die Stadt, mal in einem Einkaufspassage, einmal in einer privaten Wohnung, eine auf dem Fußballfeld St. Pauli, einer von Pontun auf der Alster, also wirklich überall in der Stadt. Jeder war ausgerüstet mit seinem Stuhl, klar, seine Noten, aber mit einem Computermonitor und ein Webcam drauf und ein Lautsprecher. Durch die Lautsprecher spielte unsere eigene Aufnahme von Brahms Zweite Sinfonie, damit die Spieler sich akustisch was orientieren konnten. Am Bildschirm sahen sie mich, am Michel, und ich habe dann diesen Minisekunde vor der Aufnahme quasi den Musikern dann dirigiert, damit die dann mit den Impulsen dann spielen konnten. Und das haben wir alles per Webcam aufgenommen. Selbstverständlich, künstlerisch sagt sich das gar nichts, aber es war eine große Aktion, das gezeigt hat, wir sind ihr Orchester, wir sind jetzt hier in der Stadt. Und es waren 10.000 Leute auf den Straßen, man konnte so Wandelwege planen, wo ich hier den ersten Satz höre ich ein Cello an und den zweiten Satz, da laufe ich rüber, kaufe mir einen Kaffee auf dem Weg und höre ich die Solofagott. Und so konnte man sich durch die Sinfonie verschiedene Instrumenten anhören und anschauen, und dadurch haben wir einige neue Publikumsleute auch mitgewonnen.
Toll. Sie sind dieses Jahr 2011, Sie erwähnten schon, dass Wagner Ihnen besonders am Herzen liegt, mit dem Wagner Ring einmal durchgekommen. Wagner, da haben ganz viele Menschen Berührungsangst.
Ja, und das kann ich auch nicht verstehen. Der Stoff ist so top aktuell. Die Themen sind große Themen von Macht und Geldgier gegen der Liebe, gegen der Natur. Naturkatastrophen rächen sich. Es ist ein absoluter aktueller Stoff und die Musik ist berauschend. Ich glaube, das, was man verbindet mit Wagner, sind die Extremen. Und die Extremen sind auch wunderbar. Walkürenritt und Rheingold-Vorspiel, das von einfach ein tiefes S beginnt und so. Das sind die Sachen, die man kennt. Und man verbindet meistens Wagner mit laut und lang. Aber das ist viel zu einfach gesehen.
Wir hören mal Wagner, und zwar wie Sie das Vorspiel aus dem Tristan dirigieren, wieder in Ihrer australischen Heimat, mit dem West Australian Symphony Orchestra, dem WASO. Da sind Sie jedes Jahr in Australien und machen das mit denen? Also ja. Machen, musizieren mit dem Orchester?
Jeder europäische Sommer nutze ich die Möglichkeit, dass dann auch meine Tochter Schulferien hat und da können wir gemeinsam nach Hause, nach Australien zusammenreisen, Familien besuchen, Freunde besuchen und dann musiziere ich jedes Jahr mit ein oder zwei von den Sinfonieorchestern, die dort vorhanden sind. Ich habe eine große Liebe für Perth, das ist die Heimatstadt von dem West Australian Symphony Orchester. Es ist eine wunderschöne Stadt, die Menschen sind ganz lieb. Die befinden sich in einer komischen Situation, eine echte Weltstadt, über 1 Million Menschen, eine reiche Stadt, viel Mineralien, Industrie und so weiter, Wein, starke Weine, große Weine aus der Gegend, eine Esskultur, fantastisch. Und wirklich am Rande von nichts, da muss man erst mal 2 Tage fahren, bis man zum nächsten Stadt kommt. Man ist näher von Perth an Singapur als an Sydney. Es ist kaum vorstellbar aus europäischer Sicht. Und ich finde, die Stadt hat was durch diese Isolation. Es hat einen Hunger und es hat eine Begeisterung für die Kunst. Ich tanke immer auf in Perth.
Und eine Begeisterung für Wagner augenscheinlich auch.
Ja.
Vorspiel aus dem Tristan, dirigiert von Simone Young. Das Vorspiel vom Tristan, Richard Wagners Tristan, mit dem West Australian Symphony Orchestra, das Simone Young dirigiert hat, 2007 eine Aufnahme. Sie ist mein heutiger Doppelkopfgast und mein Name ist Ulrike Schneiberg. Frau Young, von 1999 bis 2002 waren Sie Chefdirigentin des Bergen Philharmonic Orchestra. Dann 2 Jahre Chefdirigentin und künstlerische Leiterin der Opera Australia in Sydney und Melbourne, Ihrer Heimat. Dann seit 2005 haben wir Sie hier in Hamburg als Intendantin der Hamburgischen Staatsoper und hamburgische Generalmusikdirektorin. Wir haben erwähnt, dass Sie auch Professorin sind an der Hochschule für Musik und Theater hier in Hamburg. Was bedeutet Ihnen Hamburg inzwischen? Sie sagten vorhin, ich bin in Deutschland oder in Europa hängen geblieben. Nun bin ich schon so lange hier und wollte eigentlich nur ganz kurz kommen. Ist es Ihre zweite Heimat geworden?
Ja, kann man schon sagen. Also ich fühle mich sehr wohl in Hamburg erstmal. Es ist eine wunderschöne Stadt, eine Stadt, wo es sehr angenehm ist zu leben. Meine Familie fühlt sich auch wohl hier und das ist für mich auch total wichtig. Es ist auch ein guter Flughafen, zählt für mich auch sehr viel, ja, weil ich viel unterwegs bin. Und ein erstklassiges, also wirklich Spitzenklasse-Orchester und ein großes Open House. Also es lässt wenig Wünschen offen. Ja, was kann man sagen? Heimat bleibt Heimat, vor allem wenn es eine so wunderschöne Stadt ist wie Sydney. Nur die kulturelle Situation ist halt viel schlechter in Australien, als man es sich vorstellen kann. Da ist einfach sehr wenig Geld vorhanden für Kultur. So ganz schlimm, wie es in Amerika ist, ist es noch nicht. Aber ja, ich habe eine leichte Theorie, wenn man die Italiener erstmal zur Seite lässt, weil das ist was ganz Besonderes, ich glaube, was Singen und Italiener angeht. Aber sonst, ich glaube, Kunst gedeiht besser in Ländern mit schlechtem Wetter.
Sie sprechen jetzt speziell von Hamburg?
Vielleicht ist speziell von Hamburg, aber überhaupt von Nordeuropa. In Australien, das Leben ist zu leicht. Es ist zu einfach, es ist zu schön. Man kann so
viel Natur, es ist so wunderbare
wahnsinnig
Natur.
Wahnsinnig viel Natur, man kann wunderbar draußen sitzen, Sport macht Spaß. Ich war neulich da, es ist Spätherbst und es ist wärmer als hier in Europa im Spätfrühling. Es gibt nicht die Hunger und den Drang dazu. Es gibt ein sehr engagiertes Publikum und einige sehr engagierte Individuellen, die sehr viel Chancen schaffen, auch für australische Künstler, die nach Europa reisen wollen, um weiterzukommen, um weiter zu studieren. Aber die Chancen sind da nicht. Ich könnte da nicht schaffen, was ich hier geschaffen habe.
Frau Young, Sie haben viel geschaffen bis jetzt. Sie sind 50 Jahre alt geworden im Jahr 2011. Aber Sie sind nicht nur Musikerin und alles das, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, sondern Sie sind auch Mutter.
Ja.
Ehefrau und Mutter. Sie haben eine erwachsene Tochter, die in London lebt, und eine jüngere. 13 Jahre ist sie alt.
Sie ist gerade 14 geworden.
Gerade 14 geworden.
Ja, mein Lucy, mein Mann und ich und Lucy sind hier in Hamburg. Ivan, unsere ältere Tochter, ist 23. Auch früh verheiratet, lebt jetzt in London, hat Physik studiert und geht jetzt in die Finanzwelt hinein, also was ganz anderes.
Aber Lucy ist ein Musiktalent?
Die Lucy hat eine Begabung Richtung Musik, spielt drei Instrumente, liebt das und hat selbstverständlich den Vorteil, dass seit der Wiege war sie ständig mit dabei auf Proben und Aufführungen von den größten Häusern und besten Sängern der Welt. Sie war 10 Tage alt, als sie zum ersten Mal auf einer Probe war. Und wenn Sie denken, dass ich im 8. Monat der Schwangerschaft noch in Wien, Lohengrin, in Berlin Elektra dirigiert habe.
Hat sie es mit dem Mutterblut
aufgesucht. Hat sie es auch mit schon genommen. Aber wer weiß, was aus ihr wird. Die klassischen Berufe werden nicht einfacher. Und wenn sie das nicht wirklich hundertprozentig will und muss, dann würde ich es niemandem zuraten. Aber wenn jemand es wirklich muss, dann wäre es der schlimmste Sache der Welt, die davon abzuraten.
Ihre Musikerkollegen bescheinigen Ihnen Klarheit, Willensstärke und Durchsetzungskraft. Und Sie sind hoch anerkannt in Ihren Berufskollegenkreis als Dirigentin. Ich weiß, dass Sie das Thema nicht mögen, Frau und Dirigat. Mhm. Sie sind aber in der Tat eine der wenigen Dirigentinnen. Und Sie kriegen auch immer wieder das Kompliment über Ihr Charisma, Ihre Ausstrahlung, Ihre Natürlichkeit, Ihre Schönheit. Ist es nicht trotzdem schön, wenn man auf beiden Klaviaturen Tasten spielt, dass man als Frau gewertschätzt wird und gleichzeitig diesen Beruf, diese Berufung in dieser männlichen, sage ich jetzt mal, ich meine das vollkommen wertfrei, Durchsetzungskraft ausüben zu können? Ist das nicht eigentlich doppelt toll?
Es ist sehr schwer zu beurteilen. Manchmal wird mir der komische Frage gestellt, wie fühlt man sich als Frau, als weibliche Dirigentin? Und da kann ich nur beantworten, weiß ich nicht, ich war noch nie ein Mann. Ich habe keinen Vergleichspunkt. 50 ist halt so ein Alter für eine Frau, wo man manchmal mit Schwierigkeiten rangeht. Aber für einen Dirigent ist eigentlich das Beginn der schönen Jahre, wo man die wilde Jugend vorbei hat und man kann sich jetzt
aus der Tiefe schöpfen.
Also es hat sicher Vorteile und Nachteile. Für mich ist es ein Thema, das überhaupt keine Rolle spielt, weil es gibt gar nichts, das ein Dirigent tut, das geschlechtsspezifisch ist. Das ist ein völliger Unfug und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auch große Veränderungen in diesem Hinsicht sehen. Wenn ich am Pult stehe, bin ich meine direkte physikalische Umgebung eigentlich nicht mehr bewusst. Dann würde es keine Rolle spielen, ob ich jung oder alt, groß, klein, dick, dünn, Mann oder Frau wäre, weil das hat mit meinem Zugang zu der Musik überhaupt nichts zu tun. Und auch manchmal junge Kolleginnen, die mir zuschreiben, sagt, wie setze ich mich durch? Na, der Brief landet in den Papierkorb. Wenn eine junge Kollegin oder Kollegin mir schreibt, dass die Ratschläge wollen mit gewissen Repertoire oder wo sie sich wenden sollen für Stipendien, wo gibt es gute Kursen, wo sind die nächsten Chancen und so weiter. Die Briefe beantworte ich. Aber ich bin sehr interessiert an Nachwuchsförderung, aber nur was mit Talent zu tun hat und keine anderen Voraussetzungen. Und arbeitswillig. Also da, ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie viel Arbeit damit verbunden ist, Dirigent zu sein. Die sehen, dass man auftritt, man dirigiert. Die können sich vorstellen, dass ein paar Proben damit verbunden sind. Was die nicht wissen, ist, wie viele Stunden studieren davor. Abhören von historischen Aufnahmen. Lesen von Fachbüchern über den Komponisten, über das Stück, über seine Rezension. Also man kann locker für eine Sinfonie, bevor man zur ersten Probe kommt, einen ganzen Monat lang von 7 in der Früh bis Mitternacht studieren und das Einzige, das man hat am Ende von dem Monat, ist eine Liste von den ganzen Büchern, die man noch zu lesen hat.
Gott sei Dank können Sie das ab und zu unterbrechen, indem Sie mal dirigieren.
Ja.
Simon Yang, ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch im Studio und wir verabschieden uns beide. Mein Name ist Ulrike Schneiberg mit der Walküre, auch nochmal Wagner, den Walkürenritt, das passt zu Ihrem Temperament, den Sie auch hier dirigieren.
Das ist diesmal aufgenommen hier in der Hamburgischen Staatsoper bei unserer Premiere Walküre im Oktober 2008. Die Aufnahmen von Rheingold und Walküre sind schon raus. Siegfried kommt demnächst raus und Götterdämmerung wird später in diesem Kalenderjahr auch rauskommen. Und das ist für ein Haus auch eine große Herausforderung. Einen gesamten Ring und die Damen, die Sie jetzt hören in den Walkürenritt, sind alle aus meiner Ensemble und darauf bin ich besonders stolz.
Danke, Simon Yang.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.